In der Auslegung des dritten Bandes von Papst Benedikt Jesus von Nazareth sind wir bei der Weihnachtsgeschichte, genauer gesagt bei den Magoi, den Sterndeutern, die aus dem Osten kommen, um dem Kind Huldigung zu erweisen, Proskynese im Griechischen, das heißt kniefälliges, auf den Boden geworfenes Anbeten. Das ist damit gemeint. Wie die kirchliche Tradition die Weihnachtsgeschichte ganz selbstverständlich mit Jesaja 1,3 gelesen hat, dort heißt es, Ochs und Esel kennen ihren Herrn, aber Israel nicht, also sie sind dümmer als Ochs und Esel sozusagen. Und so Ochs und Esel an die Krippe gekommen sind, so hat sie auch die Magiergeschichte mit Psalm 72,10 und Jesaja 60 zusammengelesen. Es ist vielleicht wichtig, dass wir diese Stellen, das wird kaum jemand von Ihnen präsent haben, was damit gemeint ist, vorlesen. Psalm 72,10, die Könige von Tarschisch. Das ist jetzt gleich wichtig bei der Auslegung. Tarschisch, das ist eine Stadt in Spanien. Und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Jesaja 60, da geht es um den ganzen Abschnitt, die Wallfahrt der Völker zum gesegneten Jerusalem. Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Finsternis bedeckt die Erde und dunkelt die Völker, doch über dir geht leuchtend auf der Herr. Dann auch, zahllose Kamele bedecken dein Land, Dromedare aus Midian und Eva. Alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Ich habe das jetzt gekürzt vorgelesen. Der Papst verweist auf das ganze Kapitel 60. So sind die Weisen aus dem Morgenland zu Königen geworden und mit ihnen sind die Kamele und Dromedare in die Krippe eingekehrt. Wenn die Verheißung dieser Texte die Herkunft dieser Männer bis in den äußersten Westen Tarsis, das ist Tartessos in Spanien, ausweitet, das war damals Finisterre, also Ende der Welt, so hat die Überlieferung die damit angekündigte Universalität der Reiche dieser Herrscher weiter ausgebaut und sie als Könige der drei damals bekannten Kontinente interpretiert, Afrika, Asien und Europa. Der schwarze König gehört fest dazu. Im Reich Jesu Christi gibt es keinen Unterschied der Rassen und der Herkünfte. Die Menschheit ist in ihm und durch ihn vereint, ohne den Reichtum der Verschiedenheit zu verlieren. Später hat man den drei Königen auch die Lebensalter der Menschen, Jugend, Reife und Alter zugeordnet. Auch dies ist eine sinnvolle Idee, die zeigt, dass die verschiedenen Gestalten des menschlichen Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus ihre je eigene Bedeutung und ihre innere Einheit finden. Die entscheidende, grundgestaltete, entscheidende Gedanke bleibt, die Weisen aus dem Osten sind ein Anfang. Sie stehen für den Aufbruch der Menschheit auf Christus hin. Sie eröffnen eine Prozession, die sie durch die ganze Geschichte hindurchzieht. Sie stehen nicht nur für die Menschen, die zu Christus gefunden haben, sie stehen für die innere Erwartung des menschlichen Geistes, für die Bewegung der Religionen und der menschlichen Vernunft auf Christus zu. Nun müssen wir noch einmal auf den Stern zurückkommen, der die Weisen nach dem Bericht des heiligen Matthäus auf den Weg gebracht hat. Was war das für ein Stern? Gab es ihn überhaupt? Namhafte Exegeten wie zum Beispiel Rudolf Pesch sind der Meinung, dass dies keine sinnvolle Frage sei. Es handle sich um eine theologische Erzählung, die man nicht mit Astronomie vermengen dürfe. Eine ähnliche Position hat in der alten Kirche der Heiligen Johannes Chrysostomus entwickelt. Der Papst zitiert ihn dann in seinem Matthäus-Kommentar, dass nämlich dies kein gewöhnlicher Stern war, ja, wie mir scheint, überhaupt kein Stern, sondern eine unsichtbare Macht, die diese Gestalt angenommen hatte. Das scheint mir zunächst aus dem Weg hervorzugehen, den er genommen hatte. Es gibt nämlich keinen einzigen Stern, der in diese Richtung wandelte. Zitat Ende. In einem Großteil der kirchlichen Überlieferung wird das Wunderbare des Sterns unterstrichen. So schon bei Ignatius von Antiochien um 100 nach Christus, der Sonne und Mond einen Reigen um den Stern aufführen sieht. So auch in dem alten Epiphaniehymnus des römischen Stundengebetes, nachdem der Stern die Sonne an Schönheit und Leuchtkraft übertroffen habe. Ein Stern geht auf strahlend, sodass die Sonne im Vergleich dazu verbleicht, so heißt es sinngemäß in diesem Hymnus. Dennoch konnte die Frage, ob es sich nicht doch um eine astronomisch fassbare und einzuordnende Himmelserscheinung gehandelt habe, nicht ausbleiben. Es wäre falsch, so der Papst gegen Rudolf Pesch, sie mit dem Hinweis auf den theologischen Charakter der Geschichte im Voraus abzuweisen. Mit dem Entstehen der modernen Astronomie, die ja von gläubigen Christen entwickelt worden ist, ist auch die Frage nach diesem Gestirn neu gestellt worden. Johannes Kepler, er starb 1630, hat eine Lösung vorgelegt, die im Wesentlichen auch von heutigen Astronomen wieder vorgetragen wird. Kepler berechnete, dass im Jahr 7 auf 6 vor Christus, das wie gesagt heute für das wahrscheinliche Geburtsjahr Jesu gehalten wird, eine Konjunktion der Planeten Jupiter, Saturn und Mars stattgefunden hat. Er selbst hat im Jahr 1604 eine ähnliche Konjunktion erlebt, zu der noch eine Supernova hinzugekommen war. So wird ein schwacher oder weit entfernter Stern bezeichnet, in dem eine kolossale Explosion erfolgt, sodass er über Wochen und Monate hin eine intensive Leuchtkraft entfaltet. Kepler hielt die Supernova für einen neuen Stern. Er war der Meinung, dass auch mit der damaligen Konjunktion eine Supernova verbunden gewesen sein müsse und hat so das Phänomen des hellleuchtenden Sterns von Bethlehem astronomisch zu erklären versucht. Interessant mag dabei sein, dass der Göttinger Gelehrte Friedrich Wieseler in chinesischen Zeittafeln gefunden zu haben scheint, dass im Jahr 4 vor Christus, Zitat, ein heller Stern erschienen und längere Zeit sichtbar gewesen sei. Der schon erwähnte Astronom Ferrari d'Occhiepio legte die Theorie von der Supernova ad acta. Für ihn genügte zur Erklärung des Sterns von Bethlehem die Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische, die er glaubte, datumsmäßig genau bestimmen zu können. Dabei ist wichtig, dass der Planet Jupiter für den babylonischen Hauptgott Marduk stand und er fasst dann so zusammen. Jupiter, der Stern der höchsten babylonischen Gottheit Marduk, trat in größter Glanzentfaltung beim Abendaufgang an die Seite Saturns, des kosmischen Repräsentanten des Volkes der Juden. Lassen wir Einzelheiten beiseite. Aus dieser Planetenbegegnung konnten babylonische Sterndeuter auf ein universal bedeutsames Ereignis, auf die Geburt eines heilbringenden Herrschers im Land der Juden schließen, so Ferrari di Occhiepio. Dabei möchte ich es heute mal bewenden lassen. Also es gibt durchaus in der Astronomie Hinweise auf diesen Stern von Bethlehem. Es segne und behüte sie dein mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.